Der Wohlstandsbildner Podcast. Heute mit Einblicken in die schludrige Arbeit von Versicherungen, in die viel klügere Arbeit der japanischen Zentralbank und in eine prominent exklusive Investmentgelegenheit, auch wenn sie uns nicht oder noch nicht zur Verfügung steht. Mangelhafte Beratung, was die BaFin über Versicherungsvertriebe enthüllt. Anlageberatung bei einer Versicherung. Das allein klingt doch nach grauem Teppichboden, ranzigem Filterkaffee und trockener Büroluft. Doch stellen wir uns mal trotzdem vor, ein Mensch möchte sich im Hinblick auf seinen Vermögensaufbau tatsächlich die Produkte einer Versicherung anschauen. Dann sitzt er irgendwann einem Versicherungsberater gegenüber. Da geht es ums eigene Geld, um die persönliche finanzielle Zukunft. Umso beunruhigender ist, was die BaFin ja als höchste Behörde zur Beaufsichtigung unserer deutschen Finanzwelt, was die in einem aktuellen Test offenlegt. So viel vorneweg, das Ergebnis ist schauerlich. Da erlebt man als hilfesuchender Anleger mangelnde Transparenz, irreführende Gespräche und Produkte wie klassische und fondsgebundene Rentenversicherungen, die nach wie vor mehr dem Vertrieb als dem Bedarf der Ratsuchenden dienen dürften. Oder, um es anders zu sagen, diese Branche, die ich mit dem Begriff Finanzindustrie versehe, schert sich nicht selten einen Dreck um gesetzliche Vorgaben und um die Wünsche ihrer Kunden. Was genau ist passiert? Die BaFin hat letztes Jahr, also 2024, verdeckte Testgespräche bei 6 Versicherern und ihren Partnern durchgeführt. Eine erste traurige Erkenntnis war, dass in einem Drittel der Gespräche nicht einmal über Kosten oder über die erwartete Rendite gesprochen wurde. Man stelle sich nur vor, da findet ein Gespräch über Vermögensaufbau statt und das, was den Vermögensaufbau ermöglichen soll, nämlich die Rendite, und das, was ihn bremst oder sogar unmöglich machen kann, nämlich die Kosten, das wird völlig ausgespart. Heißt, der Anleger weiß nicht, wo er startet und er weiß schon gar nicht, wo er landen wird. Mehr Blindflug geht nicht. Und man darf annehmen, solche Anleger sind der Versicherung auch am liebsten, denn wer sein Ziel nicht kennt, verlangt auch keine Standortmeldung. Genauso erschreckend, in vielen Fällen wurden die Bedürfnisse, Anlageziele oder auch nur die Risikobereitschaft der Kunden kaum oder gar nicht thematisiert. Doch wie soll ein Berater ein passendes Produkt vorschlagen, frage ich mich, wenn er nicht weiß, wie viel Risiko jemand verkraftet oder wann er das Geld wieder braucht? Genau dafür sieht ja der Gesetzgeber eine umfassende Bedarfsanalyse vor. Die wird also von so manchem Versicherungsvertreter schlicht ignoriert. Und dabei sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für so ein Anlagegespräch durchaus nützlich, denn sie zwingen den Berater dazu zu prüfen, macht das, was ich meinem Interessenten vorschlage, für ihn auch wirklich Sinn? Was spricht an Risiken und Nachteilen dagegen? Und wird protokolliert, was alles besprochen wird, damit danach beide Seiten wissen, worüber aufgeklärt und was vorgeschlagen wurde. Und da sind wir bei der ganz zentralen Dokumentationspflicht. Die BaFin fand bei dem Versicherungstest kaum Dokumentationen darüber, ob die empfohlenen Produkte überhaupt geeignet waren. Und da wird's dann auch schon skandalös, denn nur in der Hälfte der Gespräche wurde die sogenannte vom Gesetzgeber geforderte Geeignetheitsprüfung dokumentiert. Das klingt jetzt trocken, ist aber wichtig, um Fehlberatungen zu vermeiden. Denn sollte es später Unstimmigkeiten geben, kann anhand des Beratungsprotokolls und dieser Geeignetheitsprüfung nachgewiesen werden, was besprochen wurde. Und es gibt Rechtssicherheit, vorausgesetzt ein Protokoll wurde überhaupt ausgehändigt. Also, ich gebe schon zu, dass mich das empört. Wenn der freie, unabhängige Finanzberater auch nur kleine Fehler macht, bekommt er bei der jährlich vorgeschriebenen Testierung seiner Beratungsarbeit richtig eins auf den Deckel. Erst vom Wirtschaftsprüfer, der die Testierung durchführt, dann von der IHK und vielleicht auch von einzelnen Emittenten. Versicherungen und Banken verhalten sich dagegen, als gelte für sie der wilde Westen. Immerhin wurde das wenig schmeichelhafte Ergebnis überhaupt publik. Da muss man die BaFin ja für ihre Transparenz loben. Gleichzeitig macht die BaFin mit der Veröffentlichung der Testergebnisse generös darauf aufmerksam, dass diese Ergebnisse natürlich nicht für die ganze Branche stehen. Und ja, Ich selbst möchte auch nicht ausschließen, dass es sie gibt, die guten Beraterinnen und Berater auch in einer Versicherung. Denn diese Institutionen, so wenig ich von ihnen halte, haben ihre Zielgruppe, die aus Menschen besteht, die sich mit finanzieller Bildung einfach nicht beschäftigen können oder wollen. Und die sich deshalb an eine Versicherung wenden. Wahrscheinlich, weil sie bis heute denken, Versicherungen und Banken haben sowas wie einen Behördenstatus. Und diese Menschen verlassen die entsprechenden Filialen als Finanzopfer. Mangels minimaler Grundkenntnisse ihrer Rechte und Möglichkeiten. Und an genau diese Leute adressiere ich eigentlich heute dieses Auftaktkapitel des Podcasts. Ich befürchte nur, dass ich genau diese Leute nicht in meinem Podcast führen, genauso wie ich im Fitnessstudio nicht die treffe, die es nötig hätten. Aber vielleicht kann ich euch, ihr finanziell Fortgeschrittenen und Gebildeten, die ihr mir gerade zuhört und die wahrscheinlich nie eine Versicherung oder Bank in Vermögensdingen konsultieren würden, darf ich euch bitten, diesen Podcast an diejenigen in eurem Umfeld weiterzuleiten, die zu der gerade genannten Zielgruppe gehören könnten. Schließlich soll die Finanzindustrie die Chance haben, sich zu verbessern, nämlich mit vorgebildeten, kritischen Menschen, die ihre Rechte im Beratungsprozess kennen. Denn das täte dem Beruf der gesamten Finanzbranche gut. Nun zur erfreulichen Abrundung dieses Themas will ich aufzeigen, wie wir operative Wohlstandsbildner selbst damit umgehen. Wir erfüllen diese Regularien, die es da gibt, nicht nur, sondern übererfüllen sie denen gegenüber, die sich von uns beraten lassen. Und warum? Weil ich denke, dass der Gesetzgeber mit einigen Regeln seit der großen Finanzreform 2014 nicht nur Unsinn und Bürokratie erschaffen hat, sondern damit auch eine ordentliche Beratungsstruktur fördert. Transparenz, Rechtssicherheit, Offenheit, naja, und damit auch Vertrauen. Ich habe deshalb über die Jahre einen Beratungsprozess aufgebaut, der Lücken und Fehler in der Beratung und in der Dokumentation so gut wie unmöglich machen soll. Zentraler Teil dieses Prozesses ist die auch protokollierte Übergabe aller wichtigen und rechtlich relevanten Dokumente, etwa Widerrufserklärungen oder Risikoerklärungen, zuzüglich natürlich aller informativen Dokumente, die bei einem Investment im Vordergrund stehen sollten. Ja, und gerade was die Risiken angeht, da machen wir lieber dreimal zu viel als einmal zu wenig darauf aufmerksam, dass es in der Investorenwelt Risiken gibt und nie ausgeschlossen werden kann, dass diese auch eintreten könnten. Und deshalb gibt es ja eine Strategie, deshalb gibt es das kontrastreiche Portfolio, deshalb gibt es Plausibilitätsprüfungen, Erfahrungswerte mit den Emittenten und Leistungsbilanzen. Mit der Offenlegung auch der unwahrscheinlichsten Risiken wollen wir natürlich niemanden verschrecken, denn wer die Investorenausbildung durchlaufen hat, weiß schon, womit er es bei diesen Risiken zu tun hat. Nur die Theorie in der Ausbildung ist das eine. Wenn es ernst wird, also wenn es ums eigene Geld geht, und es konkret eingesetzt werden soll, dann ist das etwas ganz anderes. Und das gehört eben protokolliert. Was geschrieben steht und von allen Seiten unterschrieben wurde, prägt sich besser ein. Und damit erfüllen wir gleichzeitig den Willen des Gesetzgebers, den er mit der Überwachung der ortszuständigen IHK auch durchsetzt. Eine Versicherung oder Bank wird allerdings nicht von einer IHK, sondern von der BaFin direkt überwacht. Tja, da fragt sich, ob das, was bei Wirecard passiert ist, nicht jeden Tag in den Filialen im ganz Kleinen wieder passiert. Zumindest was Ehrlichkeit und Transparenz angeht. Vielleicht wäre die BaFin nach ihrem Test gut beraten, die Abteilung für die Kontrolle ihrer Finanzinstitute etwas aufzustocken. Strategiewechsel in Tokio. Warum Japans Auslandsvermögen jetzt echten Cashflow anstrebt. Japan ist nicht nur hoch verschuldet mit über 10 Billionen Dollar. Japan ist mit 3,7 Billionen Dollar an Forderungen auch der zweitgrößte Gläubiger der Welt. Forderungen, die meistens in Staatsanleihen stecken. Nebenbei, wer übrigens ist noch der größte Gläubiger in der Welt dank seiner Exportüberschüsse und seines AAA-Ratings? Ja, das ist Deutschland mit 3,9 Billionen Dollar. Aber Japan scheint diese Gläubigerrolle immer mehr abstreifen zu wollen, denn anstatt Milliarden in Staatsanleihen zu versenken, wendet sich das Land jetzt Direktbeteiligungen zu. Und damit tut es das, was wir Wohlstandsbildner schon immer tun. Raus aus passiven Kapitalanlagen, rein in echte unternehmerische Wertschöpfung. Und fernab der öffentlichen Aufmerksamkeit, da schichtet die japanische Zentralbank stetig und diszipliniert um. Und so steckt bald ein Drittel des japanischen Auslandsvermögens nicht mehr in Staatsanleihen, sondern zum Beispiel in Firmenanteilen. Vorzugsweise in den USA und Großbritannien, also in zwei Ländern, die wir Wohlstandsbildner auch gut kennen, aus unserer Säule 2 mit diversen Entwicklungsimmobilien und Infrastrukturprojekten. Ja, so wie Japan vorgeht, mag das für einige wie ein Risiko klingen, weil Direktbeteiligungen als schwer abrufbar, also verhältnismäßig illiquide gelten. Dabei drängt sich doch folgende Logik für langfristig denkende Investoren auf. Wer eine zuverlässige, weil von Zöllen, Ratingagenturen und Inflationsdaten weitgehend unabhängige Rendite haben will, der braucht die Substanz von Sachwerten und nicht das Versprechen von Geldwerten. Und Substanz entsteht nun mal dort, wo Werte geschaffen werden, echte Werte in Wertschöpfungsketten, in realen Projekten. Und dass Direktbeteiligungen langfristig Kapital binden, ja, das muss kein unerwünschter Nebeneffekt sein, das ist ein Feature. Denn genau das will man doch als Investor erreichen. Stabile, planbare Erträge. Und nicht mehr erpressbar sein durch Länder, die ihre Währung abwerten und damit den Wert der Staatsanleihen in dieser Währung reduzieren. So wie es China seit langem und Amerika seit kurzem machen. Und was lernen wir daraus? Kapital wandert früher oder später immer dorthin, wo Vertrauen, wo Werthaltigkeit und wo Perspektive locken. Staatsanleihen? Tja, deren Vertrauensbonus erodiert leise, aber stetig, eben erst recht in einer Welt, in der Schuldtitel inflationieren oder anderweitig entwertet werden. Wertschöpfungsketten hingegen, die echten Cashflow liefern, die können auch für Zentralbanken, wie wir sehen, zur Cashcow werden, wenn man ihnen die Zeit lässt. Ultra-exklusive Behandlungszentren. Investmentchance oder dekadente Blase? Ich möchte, verehrte Wohlstandsbildner, jetzt euer Auge einmal auf einen Markt lenken, den ich als Investor schon länger verfolge, obwohl er so gar nicht in die klassische Anlegerlogik passt und vielleicht gerade deshalb spannend ist. Luxusentzugskliniken. Ja, richtig gehört. Kliniken, in denen Superreiche sich von ihren Lastern befreien können. Mit Butler, Privatjet-Anreise und einem Therapeutenteam, das so groß ist wie das eines Fußballvereins. Was nach Boulevard klingen mag, ja, das ist in Wahrheit ein Milliardenmarkt, der vor unseren Augen entsteht. Aber wie so oft bei echten Investmentchancen liegt die Magie im Unscheinbaren oder sagen wir im Diskreten. Genau das ist auch das zentrale Verkaufsversprechen dieser Kliniken, nämlich absolute Anonymität. Kein Paparazzo, kein neugieriger Mitpatient, nur du, dein Suchtproblem und ein Stab von Dutzenden Leuten, die sich rund um die Uhr nur um dich kümmern. Dass dieser Markt nach Corona explodiert ist, wundert nicht, denn psychische Belastungen, Abhängigkeiten, Sinnkrisen nehmen überall zu, gerade unter Menschen mit viel Geld, viel Verantwortung und 3 Handys in der Tasche. Und wo die Nachfrage wächst, da lässt das Angebot eben nicht lange auf sich warten. In Zürich etwa kostet so ein Entzugsaufenthalt $370,000 pro Monat, wohlgemerkt. Viel Geld, aber trotzdem ist die Klinik immer voll. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wäre das auch was für Wohlstandsbildner? Gehört so etwas in die Säulenstrategie, eine Luxusklinik mit ihrem kleinen Anteil einer Entwicklungsimmobilie und einem großen Anteil an Infrastruktur? Die Antwort ist im Moment noch nein, weil es zu wenige Einstiegsangebote gibt und weil wir derzeit als Investorengemeinschaft zu wenig Geld mitbringen würden, selbst wenn es ein Angebot gäbe. Ich erzähle das jetzt auch gar nicht, weil mich die Eröffnung des nächsten Detox-Ressorts für die kleinen und großen Paschas interessieren würde. Es geht nur ums Mitdenken, auch um euer Mitdenken, weil wir hier ein Paradebeispiel dafür haben, wie Nischenmärkte funktionieren und was institutionellen Investoren daran gefällt, nämlich wenig Wettbewerb, klare kleine Zielgruppe, geringe Konjunkturabhängigkeit und vor allem ein emotionales Produkt, für das gezahlt wird, was immer es kostet. Hauptsache, es heilt, hilft oder tut sonst wie gut. Und deshalb sind die Gewinnmargen mit hohen zweistelligen Renditen auch ganz schön beachtlich. Kein Wunder also, dass nun auch Family Offices und Private Equity Fonds dieses Feld für sich entdecken. Eine deutsche Klinikgruppe hat sich als Insti gleich mal einen der Platzhirsche dieser Entzugskliniken in Zürich geschnappt. Umsatzwachstum rekordverdächtige 60%, und zwar schon im Jahr der Übernahme. Und das bei unter 40 Patienten jährlich. Das nenne ich mal Effizienz auf High-End-Niveau. Das Ganze erinnert mich frappierend an andere Dienstleistungen für Vermögende wie Privatschulen, Concierge-Medizin und Longevity, also diese Gesundheitsvorsorge in Maßanzugsqualität, Jet-Sharing, Personal-Lifestyle-Management, Family-Office-Vermögensstrukturierung. Das sind alles Bereiche, die in sich geschlossen sind, nicht börsennotiert, nicht volatil, aber langfristig berechenbar und echt wertebasiert. Ja, für Investoren ist das eine ideale, attraktive Cashflow-Quelle. Und was ich an der Stelle auch noch sagen will, dieser Markt mit den Entzugskliniken, das hat nichts mit Schickimicki zu tun. Hier geht es tatsächlich um Werte. Hier wird Menschen geholfen, als Führungskraft, Entscheider oder Performer wieder auf die Beine zu kommen, damit sie ihren Konzern wieder führen können, wieder hunderttausende Menschen unterhalten können. Diese Kliniken leisten also einen diskreten, aber sehr wichtigen Beitrag, dass Infrastruktur, wie wir sie genießen wollen oder für selbstverständlich halten, mit ihren wichtigsten Protagonisten funktioniert. Da liegen wirklich Werte zugrunde, die wir Wohlstandsbildner auch schätzen. Wenn sich also mal ein Angebot auftun würde, das wir als Investorengruppe finanzieren könnten, lasse ich es euch wissen. Das Genusselement zum heutigen Abschluss will ich einem Künstler widmen. Ich halte ihn für einen Jahrtausendmusiker in der Riege der größten Musiker und Pianisten, die wir überhaupt kennen. Schon sein Name ist so formschön und würdevoll wie eine in Klang gegossene Skulptur. Arturo Benedetti Michelangeli. Sich der Persönlichkeit dieses Musikers zu nähern, ja, das ist schwierig, denn er hat nie viel von sich wirklich Persönliches preisgegeben. Und obwohl er vom Barock bis zum Impressionismus das gesamte Klavierrepertoire verinnerlicht hatte, gibt es im Verhältnis dazu auch nur wenige Aufnahmen von ihm. Aber fast jede davon hat Referenzcharakter für alle nachkommenden Pianisten, die das unausgesprochene Einverständnis teilen, dass die Interpretationen von Michelangeli nicht übertroffen werden können an Leichtigkeit, Tiefsinn und an Phrasierungskunst. Nicht wenige dieser Pianisten, die selbst zu den Größen gehören, trauen sich sogar solche Worte wie Vollkommenheit und Perfektion zu benutzen. Einige Stücke mit geradezu heiligen Status können wir glücklicherweise auf YouTube genießen. Dazu gehören auch einige Sonaten von Domenico Scarlatti, einem Zeitgenossen Johann Sebastian Bachs. Den Link habe ich euch notiert. Unter Pianisten gelten diese scheinbar unscheinbaren, weil so zierlich und luftig daherkommenden Stücke als absoluter Prüfstein, der die Klavierspieler von den Pianisten trennt und die Pianisten von echten, wahren Musikern. Michelangeli ist so ein Musiker und wir können so froh sein, dass es diese Aufnahmen von ihm gibt, obwohl er Aufnahmen eigentlich abgelehnt hat. Aber es sind einfach Klangbilder eines künstlerischen Ausdrucks, der mit Genuss nicht mehr wirklich zu beschreiben ist, weil er weit darüber hinausgeht. Je nach Empfindsamkeit und Kunstwissen erschauert dieses Klavierspiel die eigene Seele, wenn die Grenze überschritten wird von dem, was Musikalität und Fingerfertigkeit auf dem Klavier darstellen können, hin zum Metaphysischen oder Göttlichen, das unser Universum zusammenhält und schwingen und klingen lässt. In den Shownotes findet ihr außerdem den YouTube-Link zum Klavierkonzert von Maurice Ravel in G-Dur. Flankiert von Sergiu Celibidache, der unter den Dirigenten eine Stellung hat wie Michelangeli unter den Pianisten. Entsprechend gut haben sich die beiden Künstler auch verstanden, was man in der Aufnahme sofort wahrnimmt, wenn keine Tausendstelsekunde zwischen die gemeinsamen Einsätze passt. Natürlich ist diese Ravel-Aufnahme Überraschung gleichfalls eine absolute Referenz dieses spektakulären Klavierkonzerts, das auch Klassikmuffeln unter die Haut gehen dürfte. Ja, und zu beschreiben, welche musikalischen Wunder in diesen rund 25 Minuten entfesselt werden, das wäre mal ein eigenes Genusselement. Allerdings eins von mindestens 2 Stunden Dauer. Ich sage deshalb jetzt Tschüss, Ade und auf Wiederhören immer am 1. und 3. Samstag im Monat. Und weil man als Konsument mitunter vergisst, wie viel Arbeit in so einem Podcast steckt, wenn man ihn nicht selber anfertigt, vielleicht wollt ihr ein Like oder sogar einen Kommentar hinterlassen, damit mehr Menschen von Wohlstandsbildung der besonderen Art erfahren. Danke schon jetzt dafür. Euer Andreas, der Wohlstandsbildner.